ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Svantje Matthis.
Ja, guten Morgen, Herr Tassi. Vielen Dank für die freundliche Einladung.
Und vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Wir sprechen über ADHS und könnte aktueller kaum sein, denn jetzt am Wochenende hat man in der Öffentlichkeit viel über ADHS gesprochen. Da gibt es aktuelle Nachrichten. Vielleicht eins mal vorweg, Sie sind Ärztin, Sie sind Fachärztin für Psychiatrie und Verhaltenstherapeutin auch in Freiburg an der Uniklinik. Sie behandeln Erwachsene mit dem ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und Sie gehen mit Ihrer Arbeit auch mal bewusst in die öffentlichen Kanäle und klären da auf. Warum?
Ja, es ist für uns ja sehr wichtig geworden, aufzuklären, weil viele psychische Erkrankungen mit einem erheblichen Stigma einhergehen und auch natürlich zu Diskriminierung geführt haben und es einfach viele Stereotypen und auch Fehlinformationen über psychische Erkrankungen gibt. Auch immer wieder Ängste natürlich vor psychischen Erkrankungen im Raum stehen, sodass wir viel Wert darauf legen, zu informieren und möglichst viel aufzuklären über psychische Erkrankungen, damit einerseits Betroffene vielleicht schneller den Weg zu uns finden, besser den Weg zu uns finden und sich auch trauen zu kommen. Das spielt auch für schambesetzte Erkrankungen wie Alkoholerkrankungen oder Zwangserkrankungen oder solche Dinge eine Rolle. Und andererseits aber auch die Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen das Abstand halten verlernt und weiß, dass Depressionen genauso behandelbar sind wie ein hoher Blutdruck oder eine Zuckerkrankheit. Deswegen sind wir alle daran interessiert, auch aufzuklären über psychische Erkrankungen, weil das natürlich dann auch Schutz bedeuten kann vor schwerwiegenden Erkrankungen.
Also mit Abstand halten sprechen Sie jetzt zum Beispiel darauf an, dass eben vieles dann auch so offen diskutiert wird und dass vielleicht auch der, sag ich mal, fachliche Unterbau zwingend da ist, oder?
Genau, also viele Leute, die vielleicht nicht so viele Informationen bislang bekommen haben, die rechnen manche Dinge entweder den Betroffenen zu als Schuld, als etwas, was sie nicht schaffen, als Unvermögen, als Versagen und so weiter. Und das ist wichtig, darüber aufzuklären, dass Menschen mit bestimmten psychischen Erkrankungen bestimmte Dinge nicht so gut hinkriegen oder automatisch in bestimmte Fahrwasser geraten. Und dass man dann zu einer Behandlung rät und nicht dazu, diese zu verurteilen.
ADHS ist ein großes Thema. Wie voll oder wie gut besucht ist Ihre Spezialsprechstunde, die Sie dafür anbieten?
Ja, ADHS ist tatsächlich aktuell ein sehr großes Thema und es ist fast schon, kann man sagen, ein Trend geworden. Und das hat ADHS immer mal wieder gehabt, dass es in den Medien gewesen ist, auch kontrovers in den Medien gewesen ist. Früher vermutlich auch deswegen, weil es viel um Kinder ging. Man hat das ja für eine Kinderkrankheit gehalten. Und weil Kinder mit Medikamenten behandelt werden und das auch Medikamente sind, die unter dem Betäubungsmittelgesetz stehen. Und deswegen hat es da immer wieder große, große Kontroversen gegeben. Aktuell allerdings geht es mehr um fast schon eine Welle von Menschen, die durch die erhöhte Aufklärungsmöglichkeit und durch die Awareness selber das Gefühl bekommen, auch an ADHS zu leiden. Und alle Diagnostiker, alle Sprechstunden sind von dieser Welle mit betroffen, sage ich mal. Und sehr viele Betroffene sind verzweifelt, weil sie nicht so schnell einen Termin zur Abklärung bekommen, wie sie sich wünschen würden, was ich auch gut verstehen kann, wenn man diesen Gedanken gefasst hat, dass man dann schnelle Abklärung wünscht. Also da ist im Moment einfach ganz viel im Gange und deswegen ist es auch so aktuell.
Jetzt am Freitag kam eine Untersuchung an die Öffentlichkeit, eine Datenerhebung. ADHS wird deutlich häufiger diagnostiziert als noch vor 10 Jahren. Das zeigen Auswertungen von Krankenkassendaten. Man nennt das Inzidenztrend. Die Psychiaterin Dr. Svantje Matthis ist bei uns. Frau Matthis, woran liegt das?
Ja, das war schon jetzt eine überraschende Veröffentlichung, aber auch natürlich eine gute Sache, dass diese Zahlen erhoben worden sind. Bislang gab es solche Zahlen für Erwachsene, also ADHS-Diagnosen bei Erwachsenen und in Deutschland nicht. Und da sieht man schon, dass in den letzten 10 Jahren diese Inzidenz zugenommen hat. Inzidenz ist natürlich ein schwierig zu verstehender Begriff. Also da geht es ja nicht darum, dass hier neue Erkrankungen auftreten, so wie wenn man jetzt zum Beispiel die Inzidenz einer Infektionserkrankung feststellt oder so etwas, sondern es geht darum, wie viele Leute werden in einem bestimmten Zeitraum neu mit ADHS diagnostiziert im Erwachsenenalter. Und da es sich bei der ADHS ja um eine angeborene, also lebenslange Problematik handelt, sind es nicht Neuerkrankungen, sondern Menschen, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt erkannt werden, mit ihrer Eigenschaft ADHS zu haben.
Also wenn ich es richtig verstehe, ein Erwachsener, eine Erwachsene kann nicht ADHS kriegen, sondern er oder sie hat es einfach schon.
Richtig, ganz genau. Das ist absolut ganz, ganz, ganz wichtig für alle, die sich mit dem Gedanken tragen, habe ich vielleicht ADHS? ADHS beginnt nicht irgendwann mit 25, sondern ADHS hat man schon immer. Und es kann natürlich sein, dass ADHS zu einem bestimmten Zeitpunkt dann ins Gewicht fällt. Es kann auch sein, dass das fluktuiert, dass also zu bestimmten Zeitpunkten es mehr ins Gewicht fällt als zu anderen Zeitpunkten. Hm. Und in der Regel würde ja ADHS im Kindesalter diagnostiziert werden, dann nämlich, wenn die Schule beginnt, dann, wenn Anforderungen an Kinder gestellt werden, die Menschen mit ADHS nicht so gut erfüllen können wie Menschen ohne ADHS.
Ja, und an dem Punkt ist man, glaube ich, schon sehr viel weiter gewesen. Das hat jetzt diese Studie oder diese Untersuchung auch gezeigt, dass es eben doch sehr, sehr viele Erwachsene auch betrifft. Hat, glaube ich, um 200% zugenommen, insbesondere bei Frauen. Auch dazu kommen wir gleich. Wir haben jetzt ja hier auch angekündigt, die Nachricht einer Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte, die fragt, wie gehe ich vor, wenn ich mich als Erwachsener auf ADHS testen lassen will? Ich lese es bewusst so vor, weil es, glaube ich, für Sie auch wichtig ist, Frau Matthies. Ich bin eine Frau Ende 40. In letzter Zeit frage ich mich häufiger, ob ich ADHS habe. Verstärkt wurde das noch durch Videos, die ich auf den sozialen Medien darüber sehe, speziell bei Frauen. Was kann sie tun?
Tja, das ist natürlich jetzt eine Frage, die ganz, ganz viele Dinge beinhaltet, die aktuell in den Medien sind, die aktuell auch viele Betroffene umtreiben. Also diese Inzidenzzahlen, die eben unter anderem bei jungen Erwachsenen und bei Frauen besonders angestiegen sind, zeigen, dass viele junge Menschen erneut Hilfe suchen für ihre ADHS, möglicherweise nach einem Zeitfenster, in dem sie nicht die Diagnose erneut gestellt bekommen haben, und dass viele Frauen Hilfe suchen. Und das ist schon was Typisches, das ist auch sehr plausibel, weil Mädchen oft im Kindes- und Jugendalter nicht erkannt werden, weil sie ein bisschen anders von ADHS betroffen sind als Jungs und weil sie auch natürlich nicht das Stereotyp von ADHS sind, sondern Jungs sind das Stereotyp. Der Zappelphilipp ist das, was in allen Köpfen enthalten ist. Deswegen, das kann gut sein, dass jemand mit 40 oder Mitte 40 feststellt, wenn ich das so sehe, das könnte gut sein, dass ich das auch gehabt habe. Dann macht es vielleicht Sinn, erstmal nochmal sich diese Frage zu stellen, habe ich das schon immer? Das ist die Hauptfrage, die man sich stellen muss. Und wenn man denkt, dass man das hat, dann kommt es vielleicht auf den Leidensdruck an. Wenn es da schwere Beeinträchtigungen gibt und viel Leidensdruck gibt, dann sollte man versuchen, eine Diagnostik zu bekommen. Man wird sie im Moment wahrscheinlich nicht schnell bekommen, weil eben dieser sehr große Diagnostikbedarf aktuell zu verzeichnen ist. Und das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Wenn man es schon immer hat, dann kann man möglicherweise auch auf einen weiter entfernten Termin warten und das dann eben ordentlich klären. Man braucht dazu ja eine ausführliche Krankengeschichte und muss sich ausführlich mit der Biografie beschäftigen, sodass das eben nicht schnell getan ist mit einem Test. Also es gibt auch keine biologischen Tests, mit denen man die ADHS...
Keine Teststreifen, den man irgendwo reinhalten kann.
Kein Teststreifen, keine Blutentnahme, keine bildgebende Untersuchung, keine sonstige Untersuchung, die das einfach nachweist, sondern man braucht ein Gespräch mit jemandem, der das weiß, wie ADHS aussieht und der die gesamte Lebensspanne sich mit einem anschaut.
Frau Matthies, wir haben es gerade besprochen. Es gab eine aktuelle Untersuchung, die, glaube ich, von den Krankenkassen kam, die gezeigt hat, es sind viel, viel mehr Betroffene von ADHS, als wir glaubten oder als in der Öffentlichkeit bekannt war. Und zwar vor allem bei Erwachsenen. Sind das alles Leute, die neu erkrankt sind, oder ist da einfach nur ein Dunkelfeld ausgeleuchtet worden?
Ja, also das sind Zahlen, die das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung berichtet hat. Das heißt, das sind Zahlen, die die administrative Prävalenz von ADHS sozusagen abbilden. Also wie viele Menschen bekommen in der Versorgung die Diagnose ADHS? Das heißt, das ist etwas, was nicht das Eintreten der Erkrankung abbildet, sondern das Diagnostizieren der Erkrankung. Und da sind sicherlich viele Erwachsene dabei, die als Kinder entweder nicht diagnostiziert wurden, wenn man so möchte, die verspätet zur Diagnostik kommen, oder Erwachsene, die eine Zeit lang nicht beim Arzt gewesen sind. Sehr viele Adoleszente an dem Übergang gehen nicht mehr zum Arzt, wollen keine Medikamente nehmen, gehen aber dann später wieder zum Arzt, wenn sie beispielsweise eine Ausbildung machen oder ein Studium beginnen und merken, da gibt's auch Probleme, dann tauchen sie wieder in der Statistik auf. Und das gilt zum Beispiel auch besonders eben bei den jungen Erwachsenen und bei den Frauen, dass diese Zahlen zugenommen haben. Und das lässt sich sicherlich dadurch erklären, dass die Awareness gestiegen ist, unter anderem dadurch erklären, dass die Awareness gestiegen ist und dass Menschen mehr nach Erklärungen dafür suchen und mehr Informationen dazu haben und deswegen eher auch vermuten, dass sie das haben könnten. Typische Fälle sind zum Beispiel auch Eltern, die dann kommen, wenn sie merken, dass die Kinder betroffen sind und dass sie doch genauso gewesen sind, als sie so klein gewesen sind.
Also das spiegelt sich hier auch in unserem Studio-Feedback. Da kommen eine ganze Menge Nachrichten rein. Das heißt, das Thema beschäftigt die Menschen. Hat sie denn jetzt trotzdem, ist ein gewaltiger Anstieg, der da gezeigt wurde, hat sie das Ergebnis überrascht? Oder deckt sich das mit Ihrer Erfahrung aus der Praxis? Im Grunde genommen das schon lange gewusst.
Also alle Kollegen, mit denen ich in den letzten 5 Jahren gesprochen habe, haben über eine massive Zunahme von Anfragen nach ADHS-Diagnostik berichtet. Auch wenn man Workshops gibt für Therapeuten oder therapeutische Berufe oder wenn man Workshops gibt beim Kongress der Psychiater, dann hört man an allen Ecken und Enden, wie sehr dieser Bedarf zugenommen hat. Es ist so, dass viele Sprechstunden auch ihre Wartelisten geschlossen haben, weil sie es einfach nicht mehr schaffen. Deswegen habe ich schon damit gerechnet, dass das sehr angestiegen ist. Allerdings ist das schon erheblich, was da jetzt gezeigt wird an den Zahlen. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich so, dass das beginnt, die Lücke zu füllen, also von denen, die eben als Kinder nicht diagnostiziert worden sind, weil man früher angenommen hat, dass es eine Kinderkrankheit ist und die jetzt kommen und es ist anzunehmen, das würde ich denken, das sieht man dann aber erst in 10 Jahren, dass wenn diese Lücke mal geschlossen ist, dann irgendwann die Zahlen auch wieder auf einem Plateau bleiben werden und dann einfach auch der normalen Prävalenz entsprechen werden.
2 Dinge sind da besonders aufgefallen. Das eine ist, dass die Zahlen besonders stark seit 2020, also seit der Corona-Pandemie, angestiegen sind. Mhm. Das geht so ein bisschen konkurrent auch mit Kindern und Jugendlichen. Auch da gab es einen Riesenanstieg. Mhm. Der kommt jetzt so ein bisschen nach, sozusagen. Mhm. Und dann hatten wir es ja vorhin von besonders jungen Frauen, die stark betroffen sind. Und damit beschäftigen Sie sich ja besonders, weil Sie haben es vorhin erklärt. Man sieht es den Mädchen im Kindesalter nicht so an wie dem klassischen Zappelphilipp, in Anführungsstrichen natürlich. Und warum beschäftigen Sie sich jetzt besonders mit Frauen? Weil ich glaube, das machen Sie auch.
Ja, das war eigentlich ein bisschen ein Projekt unter Kolleginnen, das dann aus Zufall auch auf das Interesse des Belz Verlages gestoßen ist. Und wir haben uns dann zusammengetan, um ein Buch über Frauen und Mädchen mit ADHS zu schreiben. Die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS heißt das. Und haben in dem Rahmen angefangen, uns vermehrt damit zu beschäftigen und die Veröffentlichungen durchzusehen, die wissenschaftliche Literatur anzuschauen und haben eben festgestellt, dass es noch recht wenig über Frauen und Mädchen mit ADHS gibt. In dem Rahmen begonnen, aber auch darüber aufzuklären. Und das ist ein bisschen zusammengekommen mit dem Trend, der in den Medien ist, und mit dem Bedarf, der da ist. Also es gibt offensichtlich viele Frauen, die mit solchen typischen Problemen wie Menschen mit ADHS sie haben, zu tun haben und die damit kämpfen, auch mit dem Alltagsleben kämpfen aufgrund solcher Problematiken und die sich da sehr gesehen gefühlt haben. Und so ist dieses Thema insgesamt groß geworden, sowohl in den Medien als auch in der Öffentlichkeit und in diesem widergespiegelt in diesen Diagnosezahlen.
Mal ganz kurz eine persönliche Frage. Wie sind Sie dahin gekommen, ADHS zu behandeln? Und klar, Sie sind Psychiaterin und Psychotherapeutin, glaube ich auch, Verhaltenstherapeutin. Also, aber warum ADHS?
Ja, das war ein bisschen ein Zufall, weil in Freiburg waren Kollegen, die sich sehr früh für dieses Thema ADHS im Erwachsenenalter interessiert haben, als das noch gar nicht Mode war, sondern so eine neue Erkenntnis, dass das auch ins Erwachsenenalter hinein fortbestehen kann. Und das waren sehr kreative Kollegen, die sehr begeisternd auch waren. Professor Ebert, Professor Philipsen, Herr Richter, das waren Kollegen, die ein Programm, also ein therapeutisches Programm für ADHS im Erwachsenenalter, wie soll man sagen, gestrickt haben aus ihren eigenen Kenntnissen zur DBT, also zur dialektisch-behavioralen Therapie. Das ist eigentlich eine spezifische Therapie für die Borderline-Störung von Marshall Linehan, und die haben erkannt, dass es Ähnlichkeiten zwischen Borderline und ADHS gibt und haben dann ein verhaltenstherapeutisches Programm zusammengestellt. Und da wurde ich dann gefragt, ob ich da mitmachen möchte, und habe mitgemacht und war also sehr begeistert von dieser therapeutischen Arbeit und von der Arbeit mit den Leuten mit ADHS, weil das sehr lebendig, sehr energievoll, sehr begeisternd ist, sehr kreativ ist, und ich habe das sehr, sehr gerne gemacht und arbeite weiterhin sehr gerne mit Menschen mit ADHS zusammen, weil das ist ja die andere Seite von ADHS, da ist unendlich viel Potenzial, unendlich viel Ressource, unendlich viel Energie. Es kommen natürlich sehr viele Zuschriften von Hörern wahrscheinlich, die einen Leidensweg hinter sich haben, und Absolut. Das ist auch so. Ja. Und auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich auch viele Zuschriften geben, die sagen, hey, ADHS, das ist meine Ressource, das ist das, was in meinem Beruf genau das Richtige ist, und die damit gut zurechtkommen.
Da kommen wir auch gleich noch zu. Jetzt müssen wir, glaube ich, eine Runde definieren, weil wir haben jetzt viel in den Raum gestellt. Da steht jetzt zum Beispiel ADHS. Da müssen wir vielleicht mal ganz kurz so eine Definition mal geben. Was genau ist das? Sie haben vorhin von Borderline gesprochen. Da vielleicht nochmal, welche Schnittmengen gibt es denn da? Finde ich auch interessant. Aber fangen wir mal mit der ADHS an.
Ja, also ADHS, das haben Sie schon gesagt, heißt Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und ist eine Entwicklungsstörung. Das heißt, ein Problem, das angeboren ist, das man sein Leben lang hat, wenn es denn ein Problem ist, und das definiert ist durch verschiedene Symptombereiche. Man nennt das auch Symptomdomänen, und das betrifft einerseits die Aufmerksamkeit, und da sind es Unaufmerksamkeitssymptome, und andererseits die Domäne Hyperaktivität und Impulsivität. Diese beiden Symptombereiche werden unter einer Domäne zusammengefasst. Und unter diesen Domänen finden sich dann verschiedene diagnostische Kriterien, und anhand derer wird die Diagnose gestellt.
Also Aufmerksamkeit mehr in dem Sinne, dass, also wenn ich Ihnen jetzt nicht zuhöre zum Beispiel, oder Aufmerksamkeit im Sinne von, ich kann mich nicht konzentrieren, oder beides?
Beides gehört dazu. Also der Klassiker ist in Ehen zum Beispiel, ist, du hörst mir doch nicht zu, du hast mir doch wieder nicht zugehört. Das ist ja wieder mal typisch, wie das hier gelaufen ist. Ich habe dir doch gesagt, du sollst dies und das und jenes.
Also haben die fast alle ADHS?
Diese Ehemänner, meinen Sie?
Ja, die meine ich.
Ja, also das kommt natürlich darauf an, ob noch andere Symptome dann zutreffend sind. Aber dieses nicht zuhören können oder abgelenkt sein, abdriften, den Fokus nicht halten können, die Daueraufmerksamkeit nicht aufbringen können, das sind typische Symptome aus diesem Bereich. Und da ist es natürlich so, dass dieser Begriff Aufmerksamkeitsdefizit ein bisschen irreführend ist, weil es sich eigentlich um eine Aufmerksamkeitsregulationsproblematik handelt. Also um eine Unmöglichkeit, die Aufmerksamkeit zu steuern, unter Kontrolle zu haben, was ich in den Fokus nehme, worauf ich mich jetzt konzentriere für eine Zeit. Das schaffen Menschen mit ADHS oft nicht so gut, insbesondere dann, wenn sie wenig Interesse für etwas haben. Mhm. Also alles funktioniert meistens ganz gut, wenn Motivation ist, wenn Interesse ist. Und deswegen kann man eigentlich auch nicht von einem durchgängigen Aufmerksamkeitsdefizit sprechen, sondern viele Menschen mit ADHS haben dann, wenn sie das machen, was sie machen wollen, eine sehr gute Aufmerksamkeit.
Das ist die Aufmerksamkeit. Da kommt jetzt noch die Hyperaktivität dazu. Ich glaube, es gibt auch das Syndrom ohne die Hyperaktivität, heißt dann nur noch ADS.
Richtig.
Mit Hyperaktivität, was heißt das? Ich bin so der klassische, jetzt sind wir doch wieder beim Zappel-Philipp, in Anführungsstrichen natürlich,
genau,
hibbelig sein.
Absolut. Das ist das stereotype Bild, ja. Kinder, die im Klassenzimmer über Tische und Bänke gehen, die jeden Lehrer herausfordern, die in Konflikte geraten, die diskutieren bis zum Ende und so weiter, die auch rausplatzen mit Antworten. Das ist auch so ein Stereotyp, ne? Kinder, die sich immer melden und dann doch rausplatzen, nicht warten können. Leute, die in der Schlange vor dem Kino, wenn es um die Karten geht, irgendwann sagen, jetzt reicht's mir und ich gehe. Oder die gar nicht ins Kino gehen, weil sie nicht stillsitzen können. Leute, die innerlich unruhig unruhig sind. Erwachsene haben meistens nicht mehr so viel nach außen gehende Unruhe, sondern mehr das Problem, innerlich nicht zur Ruhe zu kommen, sich nicht abends auf dem Sofa entspannen zu können, sondern immer noch weiterzumachen. Mhm. Das ist dieser Bereich Hyperaktivität, Impulsivität.
Frau Mattes, Sie leiten die Spezialsprechstunde für ADHS, wohlgemerkt bei Erwachsenen. Und das ist auch heute unser Thema. Ja, was ist es? Also nee, eine Sache wollte ich noch kurz aufgreifen von vorhin, nämlich, dass man vielleicht nochmal klar macht, also Sie haben ja vorhin definiert, was ist ADHS genau, aber diese Kombination aus, sagen wir mal, jetzt nur wieder bei dem Zappelphilipp in Anführungsstrichen, aus Verhaltens, sagen wir Auffälligkeiten immer mit ADHS assoziiert, oder ist es dann doch mal so eine Normalvarianz, also das unangepasste Kind, das vorlaute Kind, das ungeduldige Kind? Ist es immer ADHS gleich oder vielleicht auch mal doch mangelnde soziale Kontrolle durch den Erziehungsberechtigten?
Ja, das ist bei den psychischen Erkrankungen immer mal die Frage. Die Grenze zur Normalität ist gerade bei diesen dimensionalen Erkrankungen, bei diesen Entwicklungsstörungen manchmal nicht so einfach zu ziehen, weil natürlich sind diese Merkmale, also Aufmerksamkeitsprobleme, Unruhe, Impulsivität, die sind ja erstmal normal verteilt in der Bevölkerung. Also manche haben das wenig, die sind eher phlegmatisch, und manche haben das total viel, die sind total unruhig und hibbelig, wie man so sagt. Und dazwischen spannt sich die ganze Eigenschaft in der Normalverteilung auf. Und Menschen mit ADHS liegen eben bei diesen Themen, Aufmerksamkeitsthemen, Hyperaktivitätsthemen und Impulsivitätsthemen in dem Bereich der hohen Ausprägung. Und dann muss man sich das tatsächlich angucken, ob sich das durch das Leben hindurch zeigt und ob das zu Beeinträchtigungen führt in bestimmten Kontexten. Und dann macht es Leiden und kann es eben auch krankheitswert bekommen. Und ebenso gibt es Leute, die haben solche Eigenschaften ein bisschen ausgeprägt und sind halt als Chaoten bekannt oder sowas, aber kommen damit zurecht.
Aber wo zieht man denn die Grenze? Also wo ist denn die Beeinträchtigung? Und wer ist beeinträchtigt? Also bin ich selbst beeinträchtigt? Ist mein Umfeld beeinträchtigt oder beides?
Mhm. Genau, also die Beeinträchtigung ist das Wesentliche, um dann auch eine Indikation zur Behandlung zu stellen. Also wenn jemand nur etwas unkonzentriert und kreativ ist, dann und damit aber gut zurechtkommt, weil er zum Beispiel, weiß ich nicht, im Theater unterwegs ist oder sonst in einem kreativen Beruf, dann hat er ja keine Beeinträchtigung dadurch, dann braucht er auch keine Behandlung. Mhm. Aber Menschen, die im Studium dann nicht zurechtkommen, weil sie es nicht schaffen, in den Vorlesungen zuzuhören oder sich dann auf die Bücher zu konzentrieren und vor Klausuren zu lernen oder die Abschlussarbeiten fertigzustellen, die haben solche Beeinträchtigungen und können dann ihre Arbeiten nicht zu Ende machen oder werden wegen ihrer Tendenz zum Stören überall zu unterbrechen. Also das würde man vielleicht zum Beispiel in Großraumbüros finden, geraten in Konflikte mit Kollegen, werden sozusagen auffällig auch durch Sorgfaltsfehler, Flüchtigkeitsthematiken. Und dann wird es zur Beeinträchtigung.
Laut und holprig sind oder wie auch immer.
Genau.
Welchen Leidensweg haben da die Betroffenen oft hinter sich? Weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es ja auch um eine Erwartungshaltung. Also was wird von Menschen erwartet, wie sie zu sein haben? Sie sollen auf bestimmte Weise lernen in der Schule. Sie sollen strukturiert sein. Sie sollen Normen und Etikette einhalten können, höflich sein und so weiter. Was hören Sie da in Ihrer Sprechstunde?
Naja, das ist natürlich genau der Punkt bei Erwachsenen, die nicht diagnostiziert worden sind. Auf die sind alle diese Erwartungen eingeprasselt, die sie nicht so gut erfüllen konnten. Setz dich jetzt hin, mach die Hausaufgaben. Warum konzentrierst du dich nicht einfach mal kurz auf die Hausaufgaben, erledigst sie und gehst dann zum Fußballspielen? Das sind so die Botschaften, die Menschen mit ADHS dann in zahllosen Varianten immer wieder erleben. Das sind die Erwartungen, die an sie herangetragen werden. Warum kannst du die Aufgaben nicht vor der Deadline erledigen oder beginnen, sie zu organisieren oder dich zu strukturieren, um dann den Abgabetermin einzuhalten? Mhm. Alle diese Erwartungen, die eben für Menschen ohne ADHS ganz leicht einzuhalten sind, die sind für Menschen mit ADHS nicht so leicht einzuhalten. Die haben da Besonderheiten und das führt, wenn man das nicht weiß, dass man das hat und wenn auch die Umwelt das nicht weiß, schon zu vielen Vorwürfen, zu vielen Konflikten, zu viel Beeinträchtigung.
Da sind wir auch schon beim Bereich der Stigmatisierung. Ich denke mal im Erwachsenenalter dann vielleicht die mildeste Form der Stigmatisierung. Man wird gemieden, ganz still.
Absolut. Also das ist etwas, was auch sehr gut belegt ist, dass Menschen mit ADHS vom Kindergarten bis zum Altenheim von den Peers abgelehnt werden aufgrund zum Beispiel vielen Redens. Mhm. Also das ist auch übrigens ein Kriterium, das bei den Mädchen besonders auffällig ist, dass sie schwatzen. Das wird auch in der Schule dann auffällig und zieht sich so durch das Leben auch durch. Und das wird auch im Altenheim dann immer noch moniert, dass da einer ist, der sich immer einmischen muss in alle Diskussionen und sich nie zurückhalten kann, immer im Mittelpunkt stehen muss. Auch das wird oft vorgeworfen. Also es gibt vielerlei Stigmatisierung, Diskriminierung, Ablehnung, auch ja, das, was man heute dann immer unter Mobbing auch fasst, begegnet sicherlich vielen Menschen mit ADHS.
ADHS ist kein Modetrend, sondern eine Diagnose. Die Aussage stammt von unserem Leutegast, von Ihnen, Frau Dr. Matthes. Wir reden über ADHS. Sie sind in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uniklinik in Freiburg. Warum haben Sie diese Aussage selber, glaube ich, in den sozialen Medien so betont?
Ja, weil es eben tatsächlich so ist, es ist was Gutes dran, dass so viele Informationen, so viele Erfahrungsberichte in den sozialen Medien sind, dass offener mit der ADHS einhergehenden Schwierigkeiten umgegangen wird. Das nimmt den Leuten, wie soll ich sagen, die Scham über bestimmte Dinge, die vielleicht in ihrem Leben gewesen sind, auch die Scham über Versagen und Scheitern, das vielleicht gewesen ist aufgrund der ADHS-Symptomatik. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass es da natürlich viele anschlussfähige Erfahrungsberichte gibt, die aber nicht unbedingt dann eine Diagnostik widerspiegeln, die ja bestimmten Regeln folgen muss, die bestimmten Standards folgen muss, die eben die diagnostischen Kriterien überprüfen muss. So dass da manchmal auch wie so eine Verwässerung des Konzepts ADHS geschieht, eine Verwässerung mit eigentlich Aspekten der Norm oder der Normalität in Anführungszeichen. Mhm. Und das ist vielleicht, wenn man so möchte, dann auch wieder ein Bärendienst für diejenigen, die wirklich schwer betroffen sind, die tatsächlich auch eine Behandlung benötigen, die tatsächlich auch Unterstützung und Hilfe benötigen, wenn so viele nach Diagnostik und Behandlung suchen, die vielleicht eher mehr Richtung Normvariante anzusehen sind.
Also das heißt, dieses Hoch und Runter diskutieren in den sozialen Medien, was ja stattfindet beim Thema ADHS, das ist Fluch und Segen zur gleichen Zeit?
So will ich das genau sagen, ja, das hat ja beide Aspekte.
Kommen wir mal, also viele finden sich da ja wieder, ne, in diesen Dingen, die wir gerade besprochen haben und sagen, ja, das ist ein bisschen da, ich bin so, ich habe das, ich habe auch diese Probleme, ich habe auch erfahre auch diese Stigmatisierung. Kann man sich diese Diagnose selber stellen?
Rhetorische Frage. Also ich denke, dass man schon, dass viele Leute ja kommen, weil sie denken, sie könnten das haben, weil es sich bei den Kindern wieder zeigt, weil vielleicht auch die Großmutter so gewesen ist, weil sie wissen, dass das vererbt wird und das in der Familie auch sehen und dass viele Leute da auch ein gutes Gefühl haben dafür, ob sie das in einer Variante haben könnten. Die Ausprägung bei sich selber können, glaube ich, die wenigsten so richtig gut beurteilen, weil sie ja auch nicht den Vergleich zu anderen Betroffenen haben. Die Ausprägung können oft Lehrer zum Beispiel ganz gut bewerten. Deswegen finden sich in Grundschulzeugnissen, in diesen Texten, die die Kinder bekommen in der ersten bis vierten Klasse, oft sehr gute Hinweise auf ADHS. Bei Mädchen etwas weniger als bei Jungs, weil, wie gesagt, Mädchen ein bisschen mehr von der Träumer, von dem Träumertyp sind und deswegen weniger auffallen. Ja. Aber auch da finden sich versteckt zwischen den Zeilen Hinweise auf mangelndes Durchhaltevermögen oder Schwierigkeiten, die Arbeitsmaterialien bereit zu haben oder auch Reden mit der Nachbarin und solche Dinge.
Ja. Aber in der Schule sind wir ja offensichtlich schon ein bisschen weiter. Bei Kindern, Jugendlichen sind wir offensichtlich ein bisschen weiter. Bei den Erwachsenen, also wie wird da eine Diagnose korrekt gestellt? Weil oft ist es ja so, es vergeht lange von der ersten Symptomatik bis tatsächlich zur Diagnose. Also was muss da vorliegen, damit wirklich von ADHS die Rede ist?
Absolut. Und das ist ja auch genau die Schwierigkeit, die wir erwachsenen Psychiater haben, dass wir retrospektiv eine Diagnose stellen müssen und deswegen diese Informationen suchen aus der Kindheit, weil wir nur dann die Diagnose stellen können, wenn die Problematik auch in der Kindheit vorgelegen hat. Deswegen machen wir ganz viel mit diesen Fremdanamnesen oder mit Informationen, eben aus der Schule zum Beispiel, von Leuten, die einen Blick von außen auf das Kind gehabt haben. Das können Angehörige sein, wichtige Bezugspersonen oder eben sehr gut die Zeugnisse, weil sie einen standardisierten Kontext widerspiegeln, in dem ja auch der Vergleich mit den Gleichaltrigen stattgefunden hat. Also das ist das Problem der Erwachsenenpsychiater bei allen Entwicklungsstörungen, dass sie etwas diagnostizieren müssen, retrospektiv und nicht dabei gewesen sind, als es begonnen hat.
Gibt es denn also irgendwas Klares, was man sehen kann, zum Beispiel in irgendeinem Bild, Kernspintomographie oder, wir haben ja schon gesagt, Teststreifen, gibt es keinen Laborwert, dann entsprechend wahrscheinlich auch keinen, oder?
Ja, genau, das ist die Schwierigkeit.
Gibt dieses Korrelat nicht.
Ja, genau, man kann nicht sagen, dieser und jener Laborwert, wie beim Diabetes oder dieser und jener Blutdruckwert definiert die Grenze. Solche diagnostischen Instrumente haben wir nicht, solche Indikatoren haben wir nicht. Sondern wir brauchen immer die klinische Einschätzung, wie man sagt, also die Zusammenschau der Geschichte der Person. Und wir können zu Hilfe nehmen natürlich zum Beispiel standardisierte Fragebogenverfahren, die dann auch Normwerte haben. Es gibt natürlich auch im wissenschaftlichen Bereich Versuche, Testungen zu entwickeln, die mehrere Marker zusammennehmen. Mhm. Aber den ADHS-Test im Sinne eines biologischen Markers, den haben wir aktuell nicht.
Viele Fragen kommen der SWR1-Hörerinnen und Hörer zum Thema ADHS im Erwachsenenalter. Gut, dass wir Dr. Svantje Matis da haben, an der Uniklinik Freiburg, Psychiaterin, die sich genau mit diesem Thema schwerpunktmäßig beschäftigt. Eine Frage, die jetzt häufig kam, Frau Matis, ist die ADHS vererbbar? Weil wir es ja vorhin auch kurz gesprochen haben, man muss es auch als Kind schon gehabt haben, im Grunde von Geburt an.
Ja, also das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Die ADHS ist sehr hoch vererbbar, also die Heredität oder Heritabilität, also die Vererbbarkeit der Erkrankung, kommt direkt nach der Körpergröße in der Größenordnung der Vererbbarkeit und die Körpergröße ist sehr, sehr vererbbar. Das heißt, es ist meistens so, dass die ADHS familiär weitergegeben wird, dass es noch andere in der Familie gibt, die so ähnlich gestrickt sind.
Mhm. Trotzdem, gibt es denn Einflussfaktoren, soziale Einflussfaktoren, die vielleicht die Ausprägung für die Betroffenen verstärken? Also Elternhaus, Geschwister, vielleicht neuerdings jetzt auch der Handykonsum. Auch dazu gab es eine Frage oder eine Anmerkung von SWR1-Hörer Christian Lutz, der sagt, wer sich täglich zig Kurzvideos von TikTok und so weiter, wer sich davon zuballern lässt, der darf über einen Verlust an Aufmerksamkeitsfähigkeit nicht sich wundern.
Mhm. Ja, also die anderen Risikofaktoren für ADHS sind solche, die mit der Geburt assoziiert sind, also Geburtskomplikationen, Frühgeburtlichkeiten. Da weiß man, dass Menschen, die sowas gehabt haben in ihrer Vorgeschichte, dass die ein höheres Risiko haben, an ADHS zu erkranken. Auch Kinder von Müttern, die während der Schwangerschaft geraucht haben, haben ein etwas höheres Risiko. Es gibt auch Noxen, wie zum Beispiel Blei, die dann dazu führen können, dass Menschen ADHS entwickeln. Mhm. Ansonsten sind aber die äußeren Risikofaktoren, also die Einwirkungen von außen, die fallen weniger ins Gewicht. Also viel wichtiger sind die genetischen Faktoren, die zur Entstehung von ADHS beitragen. Mhm.
Ich erkläre ganz kurz, Noxen, das sind krankheitsauslösende Stoffe. Peter aus Eberbach, der fragt nach dem Konsum von Alkohol und Drogen, also Cannabis, Marihuana, Kokain etc. Ab 14 Jahren kann das auch dadurch verstärkt werden oder gar entstehen. Entstehen haben wir ja schon geklärt, dadurch nicht.
Mhm, das ist richtig. Es ist so, dass mit der ADHS sehr viele Folgeerkrankungen vergesellschaftet sind. Also 70-80% der von ADHS Betroffenen werden während ihres Lebens irgendeine andere psychische Problematik entwickeln. Das sind meistens teils affektive Erkrankungen, also Erkrankungen, die die Stimmung betreffen. Das können zum Beispiel Depressionen sein oder Ängste. Und sehr prominent Suchterkrankungen. Also Menschen mit ADHS haben ein höheres Risiko, eine Suchterkrankung zu entwickeln. Es ist auch so, dass Kinder mit ADHS früher zu Suchtmitteln greifen. Wahrscheinlich auch aufgrund der Risikobereitschaft und der Impulsivität. Und dann früher experimentieren und auch früher abhängig werden können und es dann auch schwerer haben, wieder wegzukommen. Mhm. Also es ist wahrscheinlich eher so, dass die ADHS ein Anfälligkeitsfaktor für die Suchtentwicklung ist. Aber natürlich können alle Suchterkrankungen Konzentrationsstörungen machen und können die Symptomatik einer ADHS, wenn man so möchte, vorspielen. Deswegen muss man bei allen Suchterkrankungen auch ein Screening auf ADHS machen und schauen, ob man das trennen kann voneinander.
Vorhin ja kurz angesprochen, kann man auch in kreative, also dieses Impulsivsein, Risikobereitschaft kann man in kreative Energie ummünzen, hat also auch was Positives, kommen wir gleich nochmal zu, aber da schreibt uns ein Hörer dazu, Beeinträchtigungen haben übrigens auch Kreative, nämlich in den Beziehungen. Ist was dran wahrscheinlich, ne?
Ja, also Menschen mit ADHS haben einerseits ein ganz soziales Wesen oft, also sind sehr kommunikativ, gehen schnell in Kontakt, sind bereit, sich um andere zu kümmern an allen Ecken und Enden. Und auf der anderen Seite wird das dann manchmal so wahrgenommen, als würden sie sich überall einmischen. Mhm. Aber grundsätzlich ist da eine ganz große Hilfsbereitschaft. In Beziehungen sind sie halt auch manchmal wechselhaft impulsiv und können dann auch in Konflikte geraten, sodass auch Beziehungen, das ist eine der vielen Konsequenzen von ADHS, dass Beziehungen möglicherweise etwas kurzlebiger sind und auch öfter Trennungen vorkommen und neue Beziehungen.
Frank Schmidt hat selbst ADHS, jetzt zu diesem Thema passt das gut, er kann sich aber nicht damit abfinden, dass das eine Krankheit sein soll. Es gibt belegte Studien, schreibt er, die zeigen, dass die Betroffenen andere Lösungsansätze bei Aufgaben nehmen, sogar erfolgreicher als Nicht-Betroffene. Oft ist das auch ein Grund, dass die negativ auffallen.
Richtig? Absolut, dieses out of the box, anders denken, schneller denken, auch assoziativ denken ist natürlich, wie soll ich sagen, ein Risikofaktor oder damit ein günstiger Faktor, ein Resilienzfaktor, weil er zu kreative Lösungen mit hervorbringt. Und das ist absolut richtig. Wer das nutzen kann, der hat Glück, der hat seine Nische gefunden. Und andererseits ist es so, dass es natürlich in angepassten Umwelten, wo das nicht so sehr gewünscht ist, dieses out of the box, dann auch zum Stein des Anstoßes werden kann.
Gerd Mauch ist 70 Jahre alt, Karikaturist und hat seit seinem 7. Lebensjahr den Kosenamen Gispel, steht für Zappel, Philipp, Suppenkasper, Klassenkasper und so weiter. Er hat instinktiv zur Selbsttherapie gegriffen, nämlich er begann exzessiv zu zeichnen, daher wahrscheinlich auch der Beruf des Karikaturisten. Sieht man das häufig?
Super, also das ist auf jeden Fall eine Strategie, mit der Hyperaktivität oder der inneren Hyperaktivität und dem ganzen Bildern und Gedanken, die entstehen, umzugehen. Viele Kinder, viele Jugendliche mit ADHS fangen an zu zeichnen, auch im Unterricht, und da entstehen natürlich auch Karikaturen dabei. Manchmal wird das dann leider sanktioniert von Lehrern, die das für Unaufmerksamkeit halten, aber die Betroffenen berichten eigentlich eher, dass es eine Art Stimulation ist, die ihnen dazu hilft, sich zu konzentrieren auf den Unterricht. Also, dass es eher ein unterstützendes Tool ist. Deswegen macht es dann vielleicht auch Sinn, das mit so einem Lehrer zu besprechen, dass das die Art ist, sich konzentrieren zu können.
Zum Schluss noch Monika Rinderknecht, die uns schreibt, sie ist seit einem Jahr diagnostiziert mit damals 53. War eine unglaubliche Erleichterung für sie, da sie jetzt weiß, dass sie nicht falsch ist, sondern einfach nur anders. Auch sie konnte sich einiges an, wie sie es gesagt haben, Tools aneignen, kommt gut im Alltag zurecht, auch wenn es anstrengend ist. Dann auch gerne mit Medikamenten. Das hört man wahrscheinlich relativ häufig, ne?
Ja, genau. Das ist ein sehr, sehr häufiger Bericht. Und es ist oft so, dass die Diagnose, auch die späte Diagnose, manchmal ein bisschen Bedauern bringt, weil es ja vielleicht auch gut gewesen wäre, es früher zu erkennen und dann früher damit anders umzugehen. Aber für viele am Ende doch eine Erleichterung, eine Erklärung über die eigene Geschichte, eine Erklärung für viele Lebenswege, die vielleicht nicht so ganz geradlinig verlaufen sind. Insofern berichten es wirklich sehr, sehr viele, dass die Diagnose am Ende eine Erleichterung gewesen
ist. SWR1 Leute mit Psychiaterin und Verhaltenstherapeutin Dr. Swantje Matthies von der Uniklinik Freiburg. Es geht um ADHS und das Thema ist offensichtlich so relevant zurzeit und in den Köpfen der Menschen vertreten. Und wenn die Zahlen auch so ansteigen, dann haben sie auch viel zu tun, oder?
Ja, das stimmt, dass aktuell psychische Erkrankungen sehr viel auftreten und sehr viele Leute um Hilfe ansuchen und im Moment keiner so richtig weiß, wie das weitergehen wird.
Wie man das alles handeln kann, ja, diese Nachfrage. Genau. Kommen wir noch mal kurz zum Thema Therapie, weil es auch ein wichtiger Punkt ist. Da sind ja Medikamente im Spiel und Medikamente gerade im Bereich Psychiatrie, das ist immer so ein eigenes Thema. Mhm. Wenn jetzt die Diagnose steht, wann gibt man denn Medikamente und wann eher nicht?
Also im Erwachsenenalter hat man den Vorteil, dass man mit dem Betroffenen zusammen nach einer Entscheidung suchen kann, was möchte derjenige denn für eine Therapie machen. Manche sind offen für Medikamente, andere wollen lieber Psychotherapie machen. Und die Leitlinien lassen uns da relative Freiheit. Also man kann alles Mögliche möglich machen und erstmal ausprobieren auch. Es ist in den wissenschaftlichen Untersuchungen sehr, sehr klar, dass die Medikation sehr wirksam ist. Also das ist gleich auf mit Medikamenten aus der Somatik, die zum Beispiel den Blutdruck den hohen Blutdruck behandeln und dergleichen. Mhm. Und dass es auch Medikamente sind, die sehr gut verträglich sind, so dass man, wenn jemand dafür offen ist und sagen wir eine schwere ADHS hat, auf jeden Fall dazu raten würde, dann einen Behandlungsversuch zu machen.
Ich werfe mal einen Namen rein. Ritalin ist, glaube ich, das bekannteste Präparat, das gegeben wird. Kennen viele vielleicht irgendwie gar nicht selber, sondern aus irgendwelchen amerikanischen Fernsehserien. Weil ich glaube, in den USA wird das viel mehr gegeben als bei uns. Was ist das? Was macht das?
Mhm. Also der Wirkstoff heißt Methylphenidat. Das ist ein Stimulantium. Ritalin ist eine kurzwirksame Version. Für Erwachsene sind aber nur langwirksame Substanzen zugelassen. Und diese Stimulantien, die wirken im Gehirn auf das Dopaminsystem ein, führen dazu, dass zwischen den Nervenzellen mehr von diesem Botenstoff, der Dopamin heißt, da ist und dadurch die dopaminerge Übertragung im Nervensystem erleichtert und verbessert wird. Und das führt dazu, dass diese Symptomatik mit der Unruhe und mit den Konzentrationsproblemen weniger wird. Mhm. Man muss das langsam aufdosieren, also man muss eine Zeit der Dosisfindung machen. Es ist aber so, dass die Medikamente recht schnell anfluten und auch recht schnell wieder abfluten, sodass man das dann bei den unretardierten Präparaten selbst sehr gut mitbekommen kann.
Also die gleich wirken.
Genau, bei den länger wirksamen Substanzen ist das Anfluten langsamer, sodass man das selber weniger wahrnimmt und möglicherweise auch erst in der Fremdwahrnehmung klar wird, dass jemand sich besser konzentrieren kann, besser bei der Sache bleiben kann und sich insgesamt ruhiger fühlt.
Nebenwirkungen sind da ein Thema. Wie sehr beeinträchtigen die?
Also in der Regel sind die Nebenwirkungen für die Betroffenen fast nicht spürbar. Also ein bisschen Blutdruckanstieg, bisschen Pulsanstieg kann sein. Das monitoren wir auch. Das muss man dann auch bei jeder Dosiserhöhung und in bestimmten Abständen machen. Ansonsten kann es sein, dass es zu einer Appetitminderung kommt. Das ist bei Kindern ein größeres Problem. Bei Erwachsenen, die nicht selten dann auch mal mit Übergewicht zu kämpfen haben, manchmal sogar erwünscht. Allerdings bei Menschen mit Essstörungen dann wiederum auch ein Problem. Also das sind so die Hauptnebenwirkungen. Manche haben eine Tendenz zu mehr Kopfschmerzen. Das sind Sachen, die muss man dann im Blick behalten.
Mhm. Hohen Blutdruck haben auch viele. Also da muss man wahrscheinlich dann auch aufpassen, gerade im Erwachsenenalter, wenn man reingeht. Ulrike Heinbuch aus Ebersbach stellt die Frage, moderne Medizin gegen ADHS, gibt es bessere Medikamente als Ritalin mit weniger Nebenwirkungen?
Es gibt eben im Erwachsenenbereich sind nur sehr wenige Medikamente zugelassen. Das sind die Stimulantien, dazu gehört Methylphenidat und ein Amphetamin. Und dann gibt es eine andere Substanz, die heißt Atomoxetin. Das ist eine Substanz, die auf ein anderes Transmittersystem, nämlich das noradrenerge System, wirkt, die mehr Ähnlichkeit hat zu Antidepressiva, die nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Und das sind die zugelassenen Substanzen. Es gibt dann noch Antidepressiva, wie zum Beispiel Bupropion und Venlafaxin, die gegeben werden, wenn jemand zusätzlich auch eine Depression hat, die aber auch auf die ADHS-Symptomatik wirksam sind. Und das sind so die Auswahlmöglichkeiten, die man im Erwachsenenalter hat.
Jetzt muss ich die allerletzte Frage stellen, weil wir schon mit der Zeit sehr weit sind. Eine Hörerin kennt jemanden mit einer Diagnose, findet es extrem anstrengend, mit so einer Person umzugehen. Das Umfeld ist ja auch immer ganz wichtig. Sie fragt sich, ob so jemand überhaupt realisiert, dass er anderen Menschen auch auf die Nerven gehen kann. Gibt es da Therapien für den Umgang mit anderen? Also Stichwort Coaching. Ja, wie wichtig ist das?
Absolut. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also zuhören zu lernen, die Botschaften zu lesen, die anderen senden, wenn sie genervt sind, wenn es zu viel ist. Das ist auf jeden Fall Teil einer Therapie und das kann natürlich auch dann sehr hilfreich sein, wenn man im sozialen Kontext weniger aneckt, sondern mit den anderen auch besser zurechtkommt. Aber das ist nicht so einfach, darüber zu arbeiten und sich da auch als Betroffener dem zu stellen, dass das ein Problem sein kann.
Ja, und wir auch als Gesellschaft sich dem zu stellen und eine größere Akzeptanz zu schaffen, das machen Menschen wie Sie möglich. Vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Mattis.
Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.